Zico, Sokrates, Bebeto, Romario, Edmundo. In Brasilien gab es in den 1980ern und 90ern zahlreiche begnadete Fußballer, Künstler am Ball, Kicker, denen ein ganzes Land zu Füßen lag. Doch einer stach heraus, Carlos Henrique Reposa, genannt Kaiser. Allerdings nicht, weil er so gut war wie die vorgenannten, sondern ganz im Gegenteil.
Kaiser war scheiße. Der konnte ums Verrecken nicht kicken.
Das wusste er selber und er wollte auch eigentlich gar nicht kicken.
Wenn der Trainer mich nicht aufstellte, war ich glücklich.
Denn Carlos Kaiser war
ein professioneller Hochstapler.
Ein professioneller Hochstapler, der das Leben eines Fußballstars führen wollte, ohne selbst zu kicken.
Er hat sich als Fußballer verkauft, hat sich wie einer benommen und auch so geredet.
Er quatschte sich zu den großen Vereinen und sorgte dann mit Tricks und Irrenaktionen dafür, dass ihn seine Trainer nicht aufstellen konnten. Und dazu ging er, wenn nötig, im übertragenen Sinne sogar über Leichen.
Wenn ich dafür meine Oma töten musste, habe ich das getan.
Carlos Kaiser führte alle an der Nase herum. Trainer, Mitspieler, Fans, Journalisten, hunderte Frauen, sogar das organisierte Verbrechen. Und er geriet mit seinen Lügen sogar in akute Lebensgefahr. Der stocksaure Präsident drohte, ihn zu erschießen. Er kam aber immer damit durch, insgesamt 26 Jahre lang. Nur wieso? Wie schaffte er es, dass ihm am Ende auch nie jemand böse war? Und wieso wurde er überhaupt zum Hochstapler? Und was von dieser irren Geschichte ist eigentlich wirklich wahr? Hallo, mein Name ist Malte Asmus und heute ermittle ich zusammen mit meiner Kollegin Alina Stahn wieder am Tatort Sport, diesmal im Fall des vielleicht größten Hochstaplers der Fußballgeschichte. Und wir erzählen dabei die Geschichte zweier unterschiedlicher Leben. Auf der einen Seite das Leben des vom Schicksal gebeutelten Carlos Henrique Reposa und die Geschichte des strahlenden Carlos Kaiser, der ein Fußballstar wurde, ohne selbst überhaupt gegen den Ball getreten zu haben.
Das ist die Geschichte eines Antifußballers. Ich möchte, dass ihr mich so nennt, denn ich habe nicht gespielt, nicht getroffen, keinen Ball gekickt. Das ist nicht die Geschichte eines Starspielers, der alles gab, sondern die eines Antifußballers.
Das sagt Carlos selbst über sich in der Doku Kaiser, the greatest footballer to never play Football von Lewis Miles, aus der zahlreiche O-Töne in diesem Podcast stammen. Wir erzählen also die Geschichte dieses Antifußballers, wenn man so will. Eines Mannes, der die Annehmlichkeiten des Lebens als Fußballstar genießen wollte. Ruhm, Geld, schöne Frauen, wilde Partys, schnelle Autos natürlich, aber nicht das dafür tun wollte, was normalerweise nötig gewesen wäre, nämlich Fußball spielen. Brauchte Kaiser aber auch selbst gar nicht, denn er schaffte es auch so, sich ein Vierteljahrhundert im Profibusiness zu halten, von Club zu Club transferiert zu werden, knapp einem Dutzend insgesamt, darunter die bedeutendsten Clubs in Brasilien, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco da Gama. Und für keinen bestritt er auch nur ein Spiel. Aber nicht etwa, weil die Clubs ihn nicht einsetzen wollten, nein, sondern weil er sich drückte und Himmel und Hölle in Bewegung setzte, um bloß nicht das Feld betreten zu müssen. Um bloß nicht zu spielen. Aus einem offenbar ziemlich einfachen Grund, sagt zumindest Weltmeister Bebeto.
Kaiser war fußballerisch scheiße, das war uns klar. Der konnte ums Verrecken nicht kicken.
Und Ex-Nationalspieler Gilberto Alves ergänzt.
Der ist der einzige Mensch auf dem Planeten, der 26 Jahre Fußball gespielt hat, ohne überhaupt Fußballschuhe anzuziehen. Ich glaube, der stand nicht einmal auf dem Platz. Der hat Verträge bei zig Clubs unterschrieben, aber nie einen Ball berührt. Der wusste nicht mal, dass der Ball rund ist. Der war ein professioneller Hochstapler.
Und obwohl Kaiser betrog, alle an der Nase herumführte, alle liebten ihn. Und lieben ihn bis heute, denn die Geschichte von Carlos Kaiser, die klingt schon so komplett irre. Sie wird aber noch viel irrer, dank der darin auftretenden Personen. Mit dabei sind, wie ihr schon gehört habt, jede Menge große Fußballstars. Aber auch einer der berühmtesten Gangster Brasiliens der 1980er Jahre. Außerdem ein korrupter Fußballpräsident mit eingebauter Penispumpe. Und eine ganz wichtige Rolle bei den Hochstapeleien des Carlos Kaiser spielt außerdem noch ein überdimensionales Spielzeughandy. Naja, aber vor allem geht's um die Hauptperson, um Carlos Henrique Reposa, genannt Carlos Kaiser. Und bei Carlos müssen wir eins vorausschicken, Alina, wir können bei ihm und all seinen Geschichten und Zitaten eigentlich nie wirklich wissen, sind das, was er da jetzt erzählt, wirklich Fakten oder ist das alles nur Fiktion?
Genau, frei nach dem Motto, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und gelogen hat er in seinem Leben ziemlich häufig. Das ist verbrieft. Und das gibt er auch selbst zu und seine Lügereien beginnt spätestens zu dem Zeitpunkt, an dem seine Karriere dann so richtig ins Rollen kommt.
als aus Carlos Enrique Reposa dann Carlos Kaiser wurde, als er sich diesen blaublütigen Künstlernamen zulegte, beziehungsweise er bekam ihn ja verpasst. Schon an diesem Punkt geht's nämlich los mit der Frage, Fakt oder Fiktion. Es gibt ja mehrere Versionen, wie dieser Künstlername eigentlich entstanden ist.
Ja, Carlos selbst liefert natürlich eine etwas andere Version als seine Freunde. Ein Kumpel von ihm erzählt in der Doku, die Doku hattest du ja auch schon zitiert, dass es in Brasilien damals eine Biersorte gab, die Kaiser hieß. Die wurde in so dickbäuchigen Flaschen abgefüllt.
Also in einer Flasche, wie bei uns die legendäre Astra-Knolle?
Ja, so in etwa, vielleicht ein bisschen schlanker, aber eben auch so dickbäuchig. Und der junge Carlos soll wohl auch etwas mehr um die Hüften gehabt haben. Also in etwa so ausgesehen haben wie diese Flasche. Das sagt jedenfalls der Kumpel von Carlos. Carlos selbst hat natürlich eine andere Version.
Eine, die aus seiner Sicht etwas schmeichelhafter klingt. Er sei schließlich nie pummelig gewesen, sagt er. In seiner Zeit als Profi sowieso nicht. Das kann man auch auf Bildern und in Videos sehen. Das bestätigt seine These. Aber eben auch nicht als Kind. Das können wir aber genauso wenig überprüfen wie seine Behauptung, dass er nie in seinem Leben Alkohol getrunken habe. Wie wir schon gehört haben, bezeichnet er sich selbst als Antifußballer und einige Wegbegleiter sprechen ihm großes Talent ab. Aber Carlos selbst behauptet, dass er zumindest als Zehnjähriger fußballerisch schon einiges drauf gehabt hatte. Und das sei auch anderen aufgefallen und deshalb habe man ihn damals, Anfang der 70er, nach einem der größten aller Zeiten benannt.
Sie, nicht ich, glaubten, dass mein Spielstil dem von Beckenbauer ähnelte. Ich selbst habe mich nie Kaiser genannt. Das waren die Leute. Für sie hatte ich etwas Besonderes.
Carlos Kaiser spielte allerdings anders als das Vorbild, der deutsche Kaiser, als Stürmer. Aber zumindest schien er so viel Talent und Besonderheit zu haben, dass er zuerst mal den Nachwuchstrainern von Botafogo und dann denen von Flamengo Rio de Janeiro auffiel und dann im Alter von 16 Jahren zum mexikanischen Erstligisten Puebla FC transferiert wurde. Brasilien galt schon damals als riesiges Talentreservoir und Vereine aus dem Ausland, die lockten selbst etwas weniger begabte Kicker aus Brasilien an, weil sie hofften, einen neuen Superstar an Land zu ziehen. Diese Hoffnung ging im Fall von Carlos Kaiser zwar nicht auf, er blieb nur wenige Monate in Mexiko, kam überhaupt nicht zum Einsatz, trotzdem ging damals 1979 im Prinzip sein fußballerischer Stern auf. Denn Carlos hatte in Mexiko etwas erkannt. Man kann ein Star auf die harte Tour werden, wenn man auf die angenehmen Seiten des Lebens verzichtete, also eben nicht Party machte und das süße Leben genoss, sondern sich richtig, richtig quälte, mit viel Training, Eifer, Fleiß, jeder Menge Schweiß. Aber man konnte es auch auf andere Art. Wenn man nämlich das Leben genoss und wurde dann trotzdem ein Star, einfach durch perfektes Selbstmarketing mit einer guten Geschichte. Man musste diese Geschichte nur einfach überzeugend genug vortragen bzw. vortragen lassen. Alina, der hat sich dann in den Kopf gesetzt, ich werde Fußballstar, aber ohne selbst zu spielen. Wie hat Kaiser das angestellt?
Er hat sich selbst kurzerhand zum Superstar erklärt. Seine kurze Zeit in Mexiko zum Beispiel, die hat er nach seiner Rückkehr einfach als einen großen Erfolg verkauft, obwohl er in Puebla nie gespielt hat. Er hat behauptet, dass er in Mexiko ein großer Star gewesen sei, dass er vor allem bei den Fans unheimlich beliebt gewesen wäre und dass man ihn dort sogar einbürgern wollte, damit er für die Nationalmannschaft auflaufen kann.
Und diese Geschichte haben ihm die Leute geglaubt?
Naja, sie konnten es ja nicht nachprüfen. Anfang der 80er konnte man eben nicht einfach einen Namen bei Google eintippen und bekam dann alle Leistungsdaten und Statistiken angezeigt. Es gab keine grenzüberschreitenden Scouting-Systeme, kein Datennetzwerk und natürlich auch keine Fernsehübertragungen aus dem Ausland. Um solche Dinge nachzuprüfen, Vereine hätten richtig aufwendig recherchieren müssen, am besten vor Ort hinfahren müssen, um solche Geschichten zu überprüfen. Das war jetzt nicht so üblich, weil es schon kostenintensiv gewesen wäre und zu lange gedauert hätte. Man glaubte damals einfach das, was man hörte.
Stimmt natürlich, war eine komplett andere Zeit. Kaiser hatte quasi die Gnade der frühen Geburt. Damals funktionierten Transfers eben noch ganz anders als heute. Damals kauften die Vereine Spieler aufgrund von Empfehlungen, Erzählungen, im Prinzip aufgrund von Mythen. Kaiser schmiedete also den Plan, sich selbst mythisch zu verklären.
Genau, und das funktionierte auch deshalb, weil er im Prinzip aussah wie so ein richtig guter Fußballer. Er hatte eine entsprechende Statur, war durchtrainiert, sehnig, wirkte topfit und hatte einen sehr leichtfüßigen Gang. Und vor allem trat er extrem selbstbewusst auf.
Und Kaiser konnte mit Worten umgehen, Menschen bequatschen, ihnen irgendwas vom Pferd erzählen und sie so dazu bringen, genau das zu tun, was er von ihnen wollte oder wirklich zu glauben, was er ihnen erzählte. Und das waren meist Geschichten über die angeblichen sportlichen Heldentaten. Sein Freund Renato Mendes Mota, der drückt es in der Doku von Lewis Miles so aus.
Du musstest ihn nur reden lassen. Dann hast du seine Story ganz schnell auch geglaubt.
Kaiser hatte also das wichtigste Rüstzeug eines Hochstaplers, nämlich die Fähigkeit, Menschen mit Worten zu überzeugen, sie zu bequatschen. Und er hatte die Dreistigkeit und das Selbstbewusstsein, um diese Fähigkeit auch einzusetzen und zu nutzen, um eben seinen Mitmenschen Lügen aufzutischen. Und die wirkliche Story des Carlos Kaiser begann dann auch mit einer dicken Lüge und unter falscher Identität. Anfang der 80er, zu einer Zeit, in der einige vielversprechende brasilianische Nachwuchsfußballtalente ihre Karrieren verspielten, weil sie viel zu viel feierten. Bei Carlos war es aber genau umgekehrt. Er hatte überhaupt nur eine Karriere, weil er gerne feierte. Denn sein Hochstaplerleben erreichte seine Blüte in den Diskotheken von Rio de Janeiro.
Das hat alles begonnen ab 1983, als sie mich mit Renato verwechselt haben. Da fing alles an, als Renatos Klon.
Das Nachtleben Rios machte er damals unter falschem Namen unsicher. Dank seiner schwarzen Fokuhila-Frisur, seiner sportlichen Figur und vor allem einer großen schwarzen Sonnenbrille verwechselten ihn die Türsteher nämlich immer häufiger mit Renato Gaúcho. Der war zu der Zeit einer der größten Fußballer Brasiliens, kickte für Grêmio Porto Alegre und schoss den Club 1983 zum Weltpokalsieg gegen den HSV. Und als der gab sich Kaiser jetzt aus. Mal gab er in Einkaufszentren Autogramme als Renato, feierte sich in Nachtclubs als Renato, um Freigetränke abzugreifen, aber vor allem sehr erfolgreich, um Frauen aufzureißen, erinnert sich der Sänger Bebeto.
Er hat sich als Renato ausgegeben, hat ihnen Videozusammenschnitte von Toren gezeigt, alle von weit weg gefilmt. Und weil er Locken hatte wie Renato, glaubten die Mädchen, dass er die Tore für Grêmio geschossen hat. Die haben ihm das abgekauft, die kannten sich ja auch nicht so gut aus.
Er riss die Frauen auf, zeigte ihnen unscharfe, grobkörnige VHS-Videos, darauf zu sehen, angeblich von ihm erzielte Tore. Tja, und dann hüpften sie bereitwillig mit Kaiser, den sie eben für Renato hielten, in die Kiste. Oder aber er vermietete sich als Renato an ältere Frauen für Schäferstündchen, ließ sich dann für seine Liebesdienste bezahlen und die Frauen bezahlten gut, weil sie glaubten, Sex mit einem Star zu bekommen. Klar, dass diese Geschichten schnell die Runde machten und auch Renato Gaúcho zu Ohren kam, der das Ganze aber eher belustigt hinnahm.
Ich habe gesagt, lass ihn doch, solange er nicht in meinem Namen stiehlt oder jemanden angreift.
Gut, im Prinzip hat Kaiser die Frauen ja bestohlen, um ihr Geld gebracht. Aber die Stellung der Frau in der brasilianischen Gesellschaft, vor allem zur damaligen Zeit, war ja noch eine ganz andere als heute. Da wurde vor allem unter Männern so eine Art Verbrechen ja schon fast eher als Heldentat verbucht. Naja, irgendwann trafen sich dann die beiden auch zufällig, Renato Gaúcho und Kaiser, in einem Nachtclub, in dem Kaiser sich gerade mal wieder für Renato ausgegeben hatte. Und sie wurden dann nach kurzen Unstimmigkeiten dann tatsächlich zu Freunden. Vielleicht auch, weil Gaúcho seinen neuen Kumpel Kaiser auch selbst als eine Art Alibi nutzen konnte.
Das brachte mir Ärger mit meiner Frau. Der erzählten ständig Leute, Renato war hier, Renato hat da gesoffen, Renato hatte was mit der Frau. Aber das war ich gar nicht. Ich war im Trainingslager. Das war natürlich Kaiser.
Und nicht nur mit Renato Gaúcho freundete sich Kaiser an. Im brasilianischen Nachtleben lernte er viele einflussreiche Menschen kennen. Journalisten, Trainer, Manager und natürlich auch andere Spieler. Er knüpfte Kontakte zu den ganz Großen des brasilianischen Fußballs bzw. der Fußballbranche. Und dieses Vitamin B half ihm unter anderem eben auch dabei, immer wieder Verträge bei großen Vereinen zu bekommen.
Er hat das ziemlich clever angestellt. Sich ein großes Netzwerk von Fürsprechern aufgebaut. Den Bars, Restaurants und Clubs der Stadt versprach er, ich bringe euch die Stars hierher, wenn ich dafür alles umsonst bekomme. Und das war dann so die Währung, mit der er sich Freunde kaufte. Er schmiss mit seinen Freigetränken Partys, lud Journalisten ein. Die versorgte er außerdem mit Informationen aus der Kabine und im Gegenzug schrieben sie positive Artikel über ihn.
Anders gesagt, sie schrieben genau das, was er ihnen erzählte, was er über sich gerne gedruckt sehen wollte.
Genau, zum Beispiel über seine angeblichen sportlichen Heldentaten in Mexiko. Oder ein Artikel über das angebliche Engagement in der zweiten französischen Liga für den korsischen Club Ajaccio, wo er in den 80er Jahren 8 Jahre lang der Topscorer gewesen sein soll.
Du sprichst im Konjunktiv, angeblich?
Ja, denn zum einen passten diese 8 Jahre in seinem Lebenslauf mit einigen anderen verbrieften Stationen überhaupt nicht überein. Zum anderen behauptet ein langjähriger Freund von Kaiser, Fabio Barros, der selber in Ajaccio spielte, dass Kaiser nie dort war.
Es gibt allerdings Bilder von Kaiser beim Training im Ajaccio-Trikot.
Stimmt, aber die sind gestellt.
Oh.
Sie wurden nachweislich in Brasilien aufgenommen, mit einem Trikot, das Kaiser von seinem Freund Fabio geschenkt bekommen hatte. Und der Spielerpass von Ajaccio, den Kaiser bei TV-Interviews immer noch gerne vorzeigt, der soll auch gefälscht sein.
Okay, damals konnte man ja nicht so einfach exotische Trikots kaufen, von daher ging man wohl davon aus, wer so ein Trikot von einem ausländischen Club besaß, der muss dann auch mal für den Verein irgendwann gespielt haben.
Genau, es gab ja auch viele Artikel seiner Journalistenfreunde, die davon schwärmten, wie Kaiser zum Beispiel in der französischen zweiten Liga Wunderdinge am Ball verbracht haben soll, wie er angeblich fußballerisch Mexiko aufgewirbelt hat. Und die Clubverantwortlichen lasen das alles natürlich. Die Zeitungen schwärmten, deshalb glaubten sie alles. Nachrecherchieren konnten sie damals, wie gesagt, nicht. Tja, und dann entschieden sie, Kaiser ist eine Granate, dem geben wir einen Vertrag, den holen wir uns.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Und Kaiser wechselte dann natürlich und sehr gerne, sehr bereitwillig zum anfragenden Club. Unterschrieb einen Vertrag, den man ihm anbot, meist mit sehr kurzer Laufzeit, und kassierte vor allem dann die vereinbarte Signing-Fee.
Ich habe den Vertrag unterschrieben und das Geld vorab kassiert. Daher war mir das dann auch egal, ob am Ende noch das Gehalt kam. Ich war nie einer, der auf lange Verträge aus war. Ich wollte eigentlich immer nur so schnell wie möglich wieder weg.
Er blieb bei einem Verein im Prinzip immer nur so lange, wie er verhindern konnte, spielen zu müssen. Deshalb schloss er diese sehr, sehr kurzen Vertragslaufzeiten auch sehr gerne ab.
Laufzeiten spielten für mich keine Rolle. Mir machte das nichts aus, regelmäßig den Club zu wechseln. Wenn der Trainer mir erklärte, dass ich nicht spielte, war ich überglücklich.
Und um sicherzustellen, dass er auch wirklich nicht aufgestellt wurde, verfolgte er immer die gleiche Basistaktik. Gleich nach seinem Wechsel überzeugte er die Clubverantwortlichen davon, dass er wegen einer vorangegangenen Verletzung noch nicht fit genug wäre zu spielen und trainierte dann erstmal wochenlang ohne Ball. Irgendwann, wenn er merkte, dass die Bosse langsam ungeduldig wurden, meldete er sich wieder fit, gab im Training bei Konditionsübungen Gas wie ein Weltmeister, rannte um sein Leben, nur um dann bei den ersten Einheiten mit Ball bzw. bei spielerischen Übungen eine schwere Verletzung in Anführungsstrichen zu erleiden. Also keine richtige natürlich, versteht sich, er täuschte sie selbstverständlich nur vor. Entweder griff er sich dann plötzlich beim Sprint um den Ball an den Oberschenkel und fing an zu humpeln, oder er bezahlte auch mal einen Jugendspieler dafür, dass er ihn ordentlich faulte im Training und nutzte dieses Foul dann, um sich wieder für längere Zeit krank melden zu können. Da unter seinen zahlreichen Freunden aus Rios Nachtleben, die er mit Frauen und Drinks versorgte, auch einige Ärzte waren, echte und welche mit gefälschten Doktortiteln, war es für ihn ganz leicht, Atteste zu bekommen, die ihm diese gravierenden Verletzungen, die ihn dann lange auf Eis legten, auch bescheinigten. Und wenn er alternativ keine Verletzung vortäuschen konnte, dann schreckte er auch vor Mord nicht zurück. Also natürlich keinem richtigen Mord, aber dann musste eben mal wieder eine Großmutter sterben.
Wenn ich symbolisch meine Oma töten musste, um nicht zu spielen, dann habe ich das gemacht. Dann bekam ich plötzlich einen Anruf, dass meine Oma gestorben ist. Einfach nur, damit ich nicht spielen musste.
Wie viele Großmütter Kaiser im Laufe seiner Karriere sterben ließ, ist übrigens nicht überliefert, nur so viel. Es waren definitiv mehr als die normalen 2, die jeder Mensch von Natur aus hat. Alina, der täuschte immer wieder Verletzungen vor. Wieso kam nie einer drauf, dass das Masche gewesen sein könnte? Und wieso glaubten ihm vor allem alle diese Verletzungen? Gab es da keine Vereinsärzte?
Das schon, aber eben noch nicht die medizinischen Möglichkeiten, die wir heute haben. Die ganzen Blutuntersuchungen, die heute angestellt werden, waren damals nicht üblich. Es gab keine Kernspintomographie, kein MRT. Also im Prinzip konnte er sich seine Symptome ausdenken, wie er wollte. So richtig überprüfen konnte das niemand.
Aber sprach sich das nicht rum? Der Kaiser ist immer verletzt. Lohnt sich überhaupt nicht, den zu holen?
Nein, zumindest nicht so, wie sich das heute rumsprechen würde. Es gab kein Internet, die Medien damals waren selbst im gleichen Land noch nicht richtig miteinander vernetzt. Und dann gab es da die eben schon erwähnten Artikel, die Kaiser über den grünen Klee lobten. Mit einem Artikel aus Argentinien ging er auch hausieren, einem Bericht über den Auftritt von Independiente im Weltpokal 1984. Bei denen stand ein gewisser Carlos Enrique im Kader. Und Kaiser behauptete später steif und fest, das sei er gewesen, obwohl dieser Carlos Enrique ohne H geschrieben wurde, wie sein bürgerlicher Name.
Und die Fans liebten ihn auch, oder?
Genau, das kam noch dazu. Der war bei fast allen seinen Clubs ein absoluter Publikumsliebling, obwohl er nie spielte.
Wie kam das?
Im Prinzip genau wie die positiven Artikel über seine Fußballkünste, durch Bestechung. Der gab nämlich auch diversen Fangruppen regelmäßig einen aus. Mal Drinks, mal Snacks und bat sie dann, im Gegenzug beim Training und Spielen seine Namen zu rufen, ihn abzufeiern. Tja, und als Clubverantwortlicher sägst du ja nicht deinen Publikumsmagneten ab, selbst wenn er nie spielt.
Wir hatten das Thema Selbstmarketing ja auch schon angesprochen. Er hatte noch eine andere Taktik, um seinen Marktwert hochzuhalten bzw. zu vergrößern.
Genau, zu einer Zeit, als Mobiltelefone noch groß und schwer wie so Backsteine waren und noch nicht jeder Fußballer eins hatte, also als es noch nicht als Must-Have galt, rannte Kaiser ständig mit so einem Ding am Ohr über die Trainingsanlage und tat so, als würde er mit ausländischen Clubs verhandeln. Er sprach dann gebrochenes Englisch oder auch mal eine Fantasiesprache, damit seine aktuellen Vereine ihm entweder eine Gehaltserhöhung gaben oder ihm weiterverkauften.
Apropos weiterverkaufen, das war auch ein Grund, warum seine Verletzungsanfälligkeit, nennen wir sie mal so, von seinen Vereinen nicht zu sehr thematisiert wurde. Die Clubs wollten sich natürlich nicht die Blöße geben, zuzugeben, dass sie einen dauerverletzten Spieler geholt hatten. Denn das hätte auch den Wiederverkaufswert gedrückt. Und diesen Punkt hat auch Kaiser selbst in der Doku immer wieder rausgestellt.
Erzählst du, dass du da einen Spieler verpflichtet hast, der nichts bringt? Dann kannst du ihn ja auch nicht mehr verkaufen. Dann würdest du dir ja selbst schaden. Alle meine Mannschaften haben mich zweimal gefeiert, als ich unterschrieben habe und dann, als ich wieder ging, verstehst du? Die einzige Ausnahme war Bangu.
Bei Bangu AC, einem kleineren Club in Rio, da wurde Kaisers Vertrag sogar verlängert, obwohl er nie spielte. Und der Clubboss darüber schon ziemlich sauer war. Und dieser Clubboss, das war nicht irgendwer, sondern einer der größten, einflussreichsten und gefährlichsten Mafiosi Brasiliens. Castor de Andrade, der Mann, der das illegale Glücksspiel in Rio damals kontrollierte. Und der hatte bei einem Spiel persönlich angeordnet, dass Kaiser, dieser angebliche Wunderstürmer, nun endlich auch mal eingewechselt werden sollte. Er hatte ihn ja schließlich nicht umsonst aufgrund der Lobeshymnen aus Korsika verpflichtet. Der Trainer schickte Kaiser also zum Warmmachen und dem ging ordentlich die Düse. Was würde jetzt passieren, wenn Andrade nun gleich sehen würde, dass er überhaupt nicht kicken konnte? Kurz bevor er tatsächlich aufs Feld geschickt werden konnte, kam ihm dann die rettende Idee. Er legte sich über den Zaun mit schreienden Fans an, sprang dann zu ihnen in den Block und zettelte eine Massenschlägerei an. Dem Schiri blieb nichts anderes übrig, als ihm die rote Karte zu zeigen und Kaiser direkt wieder zum Duschen zu schicken. Und dort in der Kabine wartete nun schon der stocksaure Präsident de Andrade und fuchtelte fuchsteufelswild mit einem Revolver vor Kaisers Nase herum. Er drohte ihm sogar damit, ihn zu erschießen. Alina, wie hat er sich aus dieser Situation befreien können?
Dank seiner rhetorischen Fähigkeiten. Er hatte Andrade quasi mit den Worten entwaffnet und komplett eingeseift. Kaiser soll nämlich gesagt haben, da der Präsident wie ein zweiter Vater für ihn sei, habe er ihn gegen Schmähgesänge der Fans hinter dem Zaun verteidigen wollen. Die hätten de Andrade nämlich übel beschimpft, ihn als Mafioso bezeichnet. Und das wollte Kaiser auf ihm nicht sitzen lassen. Deshalb sei er ausgerastet und habe sich mit den Fans geprügelt.
Und wie hat der Mafioso reagiert?
Der ist Kaiser um den Hals gefallen, hat ihn geküsst, dann seinen Vertrag um 6 Monate verlängern lassen und gleich noch das Gehalt verdoppelt.
Normalerweise dribbeln sich Fußballer mit dem Ball am Fuß aus schwierigen Situationen raus. Kaiser machte das mit der Zunge und eben typisch für einen Hochstapler mit Schwindeleien in allen Bereichen. Alina hatte vorhin die Geschichte vom Mobiltelefon schon erzählt, mit dem er Fake-Gespräche mit angeblichen ausländischen Clubs führte. Nicht nur die Gespräche waren fake, sondern übrigens auch das Mobiltelefon war fake. Ein Spielzeug-Handy und damit flog er sogar auf. Irgendwann roch nämlich ein Fitnesstrainer den Braten. Doch zum Verhängnis wurde Kaiser das nicht, denn auch wenn er nicht spielte, eben keine entscheidenden Tore schoss, er war im Spielerkreis außerordentlich beliebt. Sie liebten seine Räuberpistolen, das sagt auch Renato Gaúcho.
Der hat genug Geschichten für ein ganzes Buch. Ein dickes Buch.
Seine angeblichen Heldentaten aus anderen Ländern, seine durchaus auch ziemlich expliziten Berichte über seine zahlreichen Liebesabenteuer. Er war einfach ein Garant für gute Stimmung im Team. Der Vergleich zum späteren Lukas Podolski bei der Nationalmannschaft ist vielleicht etwas gemein, hinkt vielleicht ein bisschen, aber vom Prinzip her erfüllten beide eine ähnliche Funktion. Poldi brachte die PlayStation mit ins Trainingslager, sorgte damit für Abwechslung. Bei Kaiser musste es da schon eher Erwachsenen-Entertainment sein. Partys mit Alkohol und Frauen oder einfach nur Frauen. Im Teamhotel zum Beispiel, da organisierte er eine eigene Etage, auf der er eine Gruppe williger Frauen einquartierte, damit die seinen Mitspielern zur Verfügung stehen konnten, ohne dass die jetzt wiederum das strikte Ausgehverbot umgehen mussten. Das kam natürlich bei den Kollegen gut an. Übrigens, das waren keine Prostituierten, betont Kaiser immer wieder in Interviews. Das waren Frauen, die ihn einfach mochten und die er allein mit seiner Ausstrahlung, seinem Charme relativ problemlos offenbar überzeugen konnte, an diesen Partys teilzunehmen. Renato Gaúcho erklärt seine Überzeugungskraft so.
Es geht um Charisma und Aufmerksamkeit. Frauen mögen die Aufmerksamkeit von Männern. Und er hat sie ihnen gegeben. Er war ein Schmeichler, ein fröhlicher und extrovertierter Typ. Welche Frau mag das nicht?
Und Frauen waren auch das Mittel seiner Wahl, mit dem er sich bei einem anderen Clubboss, Emil Pinheiro, dem Präsidenten von Botafogo, ein längerfristiges Engagement sichern konnte, ohne jemals ernsthaft Gefahr zu laufen, den Platz betreten zu müssen.
Emil Pinheiro hatte eine Penisprothese. Und ich habe ihm immer neue Frauen vorgestellt und ihm geschmeichelt. Wie schaffen Sie das, dass alle diese Frauen so heiß darauf sind, mit Ihnen zu schlafen? Deshalb mochte er mich. Solange ich mit dem Präsidenten gut längs kam, solange konnte ich bleiben. Er war der Einzige, der mich hätte rauswerfen können.
Und wirklich gehen lassen wollte der ihn natürlich nicht. Wer ihn regelmäßig mit schönen Frauen versorgte und ihm noch dazu ständig schmeichelte, der hatte beim Präsidenten, übrigens auch einem Mann mit kriminellem Background, einen gewaltigen Stein im Brett. Wie eben auch bei seinen Teamkollegen, denen er regelmäßig mit Freundschaftsdiensten zur Hand ging. Frauenparty, das haben wir schon gesagt, aber fuhr ein Spieler vielleicht auch mal zu schnell mit dem Auto, regelte Kaiser auch die Strafe. Brauchte einer einen Babysitter, dann sprang Carlos Kaiser auch mal da ein. Umzugshelfer, Entzugshelfer, er war sowas wie ein Fixer, ein Problemlöser, so ein bisschen ein Ray Donovan des Fußballs, nur ohne die Gewalt. Und das machte ihn natürlich extrem beliebt, brachte ihm viele Fürsprecher ein, zum Beispiel auch den späteren Weltmeister Bebeto.
Wenn Sie das Ihren Freunden erzählen, die würden es wohl nicht glauben. Egal, wo er hinging, irgendeiner legte ein gutes Wort für ihn ein, damit er die Chance aufs Probetraining bekam. Ich habe zu Carlos Alberto gesagt, Professor, lassen Sie Kaiser trainieren. Und andere haben das auch gemacht. Er hatte immer jemanden, der ihm half.
So zahlten sie ihm seine Freundschaftsdienste dann zurück. Sie nahmen ihn gegenüber Trainern und Managern in Schutz, wenn die Kaisers Verletzungsanfälligkeit mal kritisierten. Und wenn sie den Club wechselten, dann konnte es auch sein, dass sie sich ausbedungen, Kaiser als Beigabe mitzubringen. Oder sie schenkten ihm mal ein Trikot von einem alten Verein, das er dann selbst nutzte, um seinen Mythos aufzubauen und damit eine angeblich eigene Karriere bei diesem Club zu belegen. Also, Kaisers Lügen flogen öffentlich nie auf, ermöglichten ihm, seinen Traum zu leben, das Leben eines Fußballprofis zu führen, ohne selbst dafür spielen zu müssen, mit Stars abzuhängen. Das ist eine wirklich irre Geschichte.
Eine wirklich irre Nummer. Aber eben auch sehr fragwürdig natürlich. Der Umgang mit den Frauen zum Beispiel, die er unter Vorspielung einer falschen Identität sexuell ausnutzte. Zum Beispiel die Frauen für den Sex auch noch um ihr Geld erleichterte. Ist schon moralisch ziemlich verwerflich.
Das stimmt vielleicht aber auch sehr passend zu den 1980ern und vor allem zu Brasilien und Rio in den 1980ern.
Das war eine Zeit, in der dort, auch natürlich nicht nur dort, ein Mann in einer bestimmten Schicht mächtig Eindruck machen konnte, wenn er mit seinen Affären prallte. Und wenn er sich als Gauner und Lebenskünstler durchschlängeln konnte. Malandro nannte man solche Typen in Rio. Charmant, aber nicht immer mit ganz legalen Absichten.
Und diesen Typen war in Brasilien eigentlich nie wirklich jemand böse. Auch bei Kaiser ist es so. Dem ist bis heute, vielleicht mit Ausnahme einiger Frauen, keiner böse. Er ist mit den meisten Ex-Stars von damals immer noch befreundet. Viele helfen ihm auch mit Geld aus, unterstützen ihn, denn finanziell ausgesorgt hatte er nach seiner Karriere, die er dann mit Anfang 40, Anfang der 2000er, nach einer diesmal aber richtigen Verletzung beenden musste, natürlich nicht. Zu Brasilien noch, Adina, darüber, was Frauen dort wert sind, haben wir ja schon in der allerersten Folge dieser Podcast-Serie gehört, als es um Bruno Fernandes, den Torwart, ging, der sich auf brutale Weise seiner Geliebten und Mutter seines Sohnes entledigte.
Das stimmt. Das hat Carlos Kaiser zum Glück nicht. Der hat niemanden umgebracht. Aber Frauen waren für ihn eben meist nur Trophäen oder Mittel zum Zweck. Und obwohl er mittlerweile verheiratet ist, so wirklich weiterentwickelt hat er sich da nicht. In Interviews prahlt er heute noch, mit wie vielen Frauen er geschlafen hat. Er arbeitet inzwischen übrigens als Personal Trainer für Bodybuilderinnen.
Also wirklich Bilderinnen oder gegendert Bilderinnen?
Nein, ausschließlich für weibliche Klientinnen. In der Doku über ihn gibt es eine Szene, in der er das Training einer Klientin beaufsichtigt und ihr da mit einem ziemlich ekligen Gesichtsausdruck auf den Hintern nicht guckt, sondern wirklich glotzt.
Ein Schwerenöter durch und durch bis heute, wobei er sich ja selbst eher als moderner Robin Hood sieht. Er nahm, nach eigener Aussage, von den Reichen und er zahlte es den ausbeuterischen und betrügerischen Clubs eigentlich nur heim, was sie Generationen von Spielern angetan hatten.
Die Clubs verarschten so viele Leute. Einer musste es ihnen mal heimzahlen.
So sah es Kaiser selbst. Er kannte das System, durchschaute es und nutzte es dann zu seinem eigenen Vorteil, nutzte es für sich aus. Aber wir müssen noch klären, warum und wie Carlos Kaiser überhaupt zum Hochstapler werden konnte. Alina, was brachte ihn dazu?
Wenn man so will, sein ziemlich trauriges Leben, vor allem seine Kindheit. Zumindest, wenn man natürlich seinen eigenen Aussagen glauben darf. Als Baby sei er zur Adoption freigegeben worden. Seine Adoptivmutter habe seinen Pass später an einen Spielerberater verkauft, dem er dann ausgeliefert gewesen sei. Und das habe ihm angeblich die Lust auf den Fußball so ziemlich verhagelt, sagt er.
Aber er hat trotzdem gespielt.
Genau, er hatte keine große Wahl. Aussteigen aus dem Vertrag konnte er nicht. Das hätte hohe Konventionalstrafen nach sich gezogen, die er nicht hätte bezahlen können. Und außerdem brauchte er zunächst auch das Geld, das ihm dieser Knebelvertrag mit dem Spielerberater auch eben sicherte. Er beschreibt die Situation in der Doku so.
Meine Adoptivmutter war Alkoholikerin. Sie starb an Leberzirrhose.
Muito idosas, que eram faxineiras, entendeu? Aí eu tinha que, no mínimo, levar.
Kamen dann zu zwei alten Tanten. Die waren schon sehr alt, Putzfrauen.
Sufoco. Aí, de repente, uma moça falar que tá grávida.
Ich musste den Fußball damals ernst nehmen, um etwas Geld nach Hause zu bringen, damit diese Frauen nicht leiden mussten.
Coisa que eu não tive na infância. Aí depois meu filho morre. Aí você casa, tua mulher morre. Você casa com outra, outra mulher morre. Você acorda dia, você não tá enxergando. Pô.
Unter Tränen sagte er das und da erzählt er dann noch mehr, denn sein Leben wäre auch nach seiner Kindheit und Jugend kein Zuckerschlecken gewesen. Er erzählt von zwei Ehefrauen, einem Sohn, der verstorben war, davon, dass er fast erblindet wäre, hätte sein Freund Renato Gaúcho ihm nicht eine Augen-OP bezahlt. Wie viel wirklich davon stimmt, wir wissen es nicht mit Sicherheit, zumindest die Sache mit der Augenerkrankung scheint wirklich zu stimmen, denn Renato Gaúcho ist bis heute sein Freund und der hat diese OP in Interviews auch wirklich bestätigt. Aber was sonst von der Lebensgeschichte des Carlos Kaiser wirklich wahr ist, was Mythos ist, was Legende oder einfach nur kreative Übertreibung, das können wir auch nach Durchsicht dieser Dokus, aber auch zahlreicher anderer Interviews nicht genau sagen. Denn manche Geschichten erzählt er immer gleich, bei anderen verändert er immer wieder kleinere Passagen. Manches stellt er auch immer wieder in neue Bezüge, eben wie ein richtiger Hochstapler. Er passt die Geschichte der Situation und an das Publikum an, dem er sie erzählt.
Heute wäre so ein Leben, wie Carlos Kaiser führte, sicherlich nicht mehr möglich. Seine angeblichen Karrierestationen könnte man heute mit ein paar Klicks auf transfermarkt.de ganz einfach überprüfen. Seine Leistungsdaten wären für jeden abrufbar und dank HD-TV-Technik würde er auch nicht mehr davonkommen, wenn er jemanden die Tore eines anderen unterjubeln würde.
Heute alles nicht mehr denkbar. Und ob es sich damals überhaupt so zugetragen hatte, wie er es erzählt, wie man es sich in Brasilien seitdem über ihn erzählt, da kann man auch nicht so wirklich sicher sein.
Glaubst du nicht, dass er vielleicht wenigstens in der Doku die Wahrheit sagt?
Ich persönlich glaube das nicht. Ich halte das da mit dem Regisseur der Doku Miles. Der hat gesagt, die ganze Wahrheit über sein Leben kenne ich auch nicht. Und ich denke, inzwischen kennt er sie nicht mal mehr selbst. Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.